Am Donnerstag, den 28. Januar, sprach Gregor Gysi im Rahmen des Neujahrsempfangs der Tübinger Linken im Sparkassenkarree in Tübingen. Bis vor kurzem hatte er noch die Position des Fraktionschefs der Linken im Bundestag inne und ist nun viel gebucht.
Herzlich willkommen auch von mir in diesen heiligen Hallen der Kreissparkasse. Wir haben uns ja schon überlegt, ob wir hierher gehen als linke Partei mit antikapitalistischem Anspruch, gerade hierher zu gehen. Aber ich sage deutlich ja, denn wir sind hier ja nicht in der Deutschen Bank.
Dieser Neujahrsempfang findet ja in einem großen Wahljahr statt und deswegen freuen wir uns natürlich alle, dass wir so einen attraktiven Gastredner, im doppelten Sinne natürlich, Gregor, heute Abend gewinnen konnten.
Einen schönen guten Tag, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Gäste. Dass ich als erstes demütigend erlebe, dass nach Heike hier für mich das alles runtergefahren werden muss, ist schon ein starkes Stück und leicht demotivierend. Aber ich baue mich wieder auf. Ich freue mich auch, dass es so voll ist und ich möchte, dass jetzt hier in Baden-Württemberg mal endlich ein leidenschaftlicher Wahlkampf beginnt. Also, es wird höchste Zeit, finde ich. Es wird höchste Zeit.
Ich lasse Gysi nun besser selbst sprechen.
Nun haben wir ein Problem. Die Bundesregierung hat ein sexuell-erotisches Verhältnis zur schwarzen Null. Ja, ich werde Ihnen auch sagen, was das Problem daran ist. Ein sexuell-erotisches Verhältnis ist ein triebhaftes Verhältnis. Du kommst gegen Triebe mit Logik und Vernunft nicht an. Das wissen wir alle. Und der Wahnsinn besteht in Folgendem. Ich bin auch kein Fan von irgendwelchen Schulden. Schulden für laufende Ausgaben darf es nicht geben. Das musst du immer über die Steuereinnahmen regeln. Aber Zukunftsinvestitionen, dafür darfst du Schulden machen, erst recht in einer Zeit, in der Geld nichts kostet, weil es kaum Zinsen gibt. Ergo müssen Sie dieses Verhältnis überwinden, aber da reden wir uns den Mund fusselig, Sie werden das nicht machen, so kleben Sie an der schwarzen Null. Das ist völlig falsch, weil ich sage Ihnen, es dauert nicht mehr lange, da werden Brücken geschlossen, da dürfen Häuser nicht mehr betreten werden, weil die Sanierungsarbeiten da niederlegen. Und schauen Sie sich doch mal unsere ganze Bildungsstruktur an. Mein Gott! Wir haben 16 verschiedene Schulsysteme, weil wir 16 Bundesländer haben. Das war ja in der Zeit der Postkutschen wirklich ein Fortschritt. Aber im 21. Jahrhundert ist das bar jeder vernünftigen Grundlage. Wir brauchen ein Top-Bildungssystem von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern. Aber wir haben in Europa und in Deutschland die Situation, dass die Rechten auf dem Vormarsch sind. Ungarn, Polen, Frankreich. Großbritannien, Dänemark, Finnland, Deutschland. Der Intendant vom SWR hat ja gesagt und die Weisung erteilt, man darf die AfD nicht mehr rechtspopulistisch nennen. Ich finde, er hat recht. Die sind richtig rechts, nicht populistisch. Aber er meinte das, glaube ich, leider nicht. Was tun? Was müssen wir tun? Einfach hinnehmen? Nur dagegen kandidieren? Ich glaube, es gibt eine historische Aufgabe, ein linkes Projekt zu setzen gegen die Rechtsentwicklung in Europa und in Deutschland. Und da müssen auch wir über unseren Schatten springen, mit vielen Künstlerinnen und Künstlern, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit Leuten aus anderen Parteien reden und überlegen, was können wir denn als Minimum gemeinsam tun, um diese Entwicklung zu stoppen. Ich will kein rechtes Europa, ich will kein rechtes Deutschland. Wir sind verpflichtet, dagegen ein Projekt zu entwickeln, und zwar so schnell wie möglich. Und das Zweite ist, dass wir natürlich die ärmeren Teile unserer Bevölkerung nicht vergessen dürfen. Die haben jetzt schon den Eindruck, wir reden ja alle nur noch über Flüchtlinge und nicht mehr über sie. Eine kluge Politik würde jetzt sagen, ja, jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir vernünftig bezahlte Jobs im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, gerade den Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern anbieten. Dann werden die Flüchtlinge für sie zu einem Gewinn und nicht zu einem Verlustgefühl und dann entziehen wir sie diesen Raubrittern von rechts. Das wird höchste Zeit, dass uns das gelingt.
Gysi kritisierte auch den anhaltenden Export von Waffen in Krisenregionen und erntete dafür viel Applaus.
Wer Fluchtursachen bekämpfen will, muss dafür sorgen, dass die Kriege so schnell wie möglich aufhören. Denn wenn wir hier im Krieg wären, würden wir auch fliehen. Und Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Wir verdienen an jedem Krieg mit. Das ist ein einzigartiger Skandal. Frau Merkel, wenn Sie Fluchtursachen bekämpfen wollen, stoppen Sie endlich die Waffenexporte, insbesondere in Krisenregionen und an Diktaturen wie Saudi-Arabien. Das ist ein Skandal. Wenn wir gegen Fluchtursachen kämpfen, dann müssen wir das wirklich ändern. Und ich finde, es ist doch auch eine Lehre aus unserer Geschichte. Der schlimmste Krieg der Geschichte ging von Deutschland aus. Müssen wir dann wirklich zum drittgrößten Waffenexporteur werden? Hätte man nicht als Schluss sagen können, nie wieder wollen wir an Kriegen verdienen? Das wäre doch eine Selbstverständlichkeit gewesen.
Kapitalismuskritik gab es auch reichlich.
Jährlich sterben auf der Erde 70 Millionen Menschen, davon 18 Millionen an Hunger. Das ist die häufigste Todesursache. Und das, obwohl wir weltweit eine Landwirtschaft haben, die die Menschheit zweimal ernähren könnte. Warum? Das hat was mit Kapitalismus zu tun. Und das ist ja richtig, die Flüchtlinge sind nicht die, die kurz vorm Hungertod standen. Die können gar nicht mehr fliehen. Die Flüchtlinge sind die, die eine Stufe drüber sind und Angst davor haben, in diese Situation zu geraten. Deshalb muss man etwas dagegen tun. Haben Sie sich noch mal getroffen? Haben Sie mal darüber geredet? Obama und Putin und der chinesische Präsident und Merkel und Hollande und Cameron und so. Wie verhindern wir das? Wie können wir eine gerechte Verteilung der Lebensmittel erstmal so organisieren, dass der Hungertod weg ist? Und wie erreichen wir dann, dass eine eigenständige Landwirtschaft in Afrika entsteht? Was wir nicht vergessen können, die EU-Butter in Marokko ist immer noch billiger als die Butter aus Marokko. Und das ist absichtlich so organisiert. Und genau das geht nicht. Wer Entwicklung will, muss Entwicklung ermöglichen. Wir müssen das alles umstellen, was wir da bisher getan haben. Und wenn es Entwicklungshilfe gibt, darf nicht die erste Überlegung sein, ob ich eine deutsche Firma habe, die das kriegt, sondern die erste Überlegung muss sein, welche Entwicklung ist denn dort notwendig? Das muss ich vor Ort beraten. Und dann von meinetwegen, wenn es der günstigste Auftrag ist, auch ein an die deutsche Firma. Aber das darf die früheste, die fünfte Überlegung sein. Die anderen Überlegungen müssen gänzlich anders aussehen. Und dann brauchen wir natürlich eine gerechte Weltwirtschaftsordnung. Es gibt viel zu viel Armut. Es gibt viel zu viel Elend weltweit. Und die neuesten Zahlen sind doch spannend. Und die muss man sich ja wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Die 62 reichsten Menschen der Erde haben dasselbe Vermögen wie die finanziell untere Hälfte der Menschheit. Das heißt wie 3,6 Milliarden Menschen. 62 Menschen und 3,6 Milliarden Menschen besitzen das gleiche Vermögen. Diese 3,6 Milliarden haben aber in den letzten 5 Jahren an Vermögen 1 Billion US-Dollar, das sind 41% ihres Vermögens, verloren. Vor 5 Jahren waren es auch nicht 62, die so viel hatten wie die 3,6 Milliarden, sondern 388. Das Interessante ist ja nicht, das kann einem ja fast wurscht sein, das Interessante ist die Entwicklung, dass aus 388 eben nicht 400, 500, 600, 1000 werden, sondern 62 und in 5 Jahren 31 und irgendwann ist es einer. Und gleichzeitig wächst die Armut. Das hat auch was mit Kapitalismus zu tun.
Gysi kritisierte außerdem den Umgang der EU mit Griechenland.
Deutschland hat den größten Fehler begangen, als die Bundesregierung die Solidarität mit Griechenland aufgekündigt hat. Damit hat sie die Solidarität in der EU zerstört. Zerstört. Interessant ist, dass Anfang des Jahres 2015 Griechenland und Italien Flüchtlingsquoten gefordert haben für die EU. Da waren alle einverstanden. Wer hat Nein gesagt? Die Bundesregierung. Darf man nicht vergessen. Damals haben sie gesagt, nee, wir haben doch Schengen, die sind bei euch, dann sollen sie auch bei euch bleiben. Wenn sie einen klugen Halbgedanken gehabt hätten, hätten sie gesagt, ja, wir machen das. Als sie dann meinten, die Quoten zu gebrauchen, haben sie es natürlich nicht mehr gekriegt. Wenn du die Solidarität zerstörst, wenn du Anfang des Jahres Nein sagst, dann lernen die anderen ja das Nein sagen. Und wenn du dann in der Situation bist und schon wenn du das ökonomisch und politisch stärkste Land bist, dann macht es denen ja geradezu Freude, Nein zu sagen. Du kannst den Ersten nie leiden. Das kann ich alles gut nachvollziehen. Deshalb war ich in der Klasse immer Sechster. Das hatte schon seine Gründe. Allerdings auch nicht immer. Es gab auch schlimmere Zeiten. Aber mit anderen Worten, wir dürfen immer unseren Anteil daran nicht vergessen. Aber Kosten, die kann man gerecht verteilen in der EU. Und wenn dann Polen nicht zahlt, dann wird es ihnen einfach, das nennt man Aufrechnung, abgezogen von den Zuschüssen, die sie bekommen. Ganz einfach. Und ein führender Pole hat mir erklärt, dass Polen so ungeeignet ist für muslimisch Gläubige. Da habe ich ihn gefragt, ob er katholisch ist. Da hat er mir gesagt, schwer katholisch. Und dann habe ich ihm gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass ich Ihnen die Bergpredigt erklären muss, als Nicht-Religiöser. Wirklich wahr. Und ja, und ich sage dazu auch mal was. Wie man sich immer Weihnachten die Bergpredigt schon alles anhört, das geht hier rein und da raus und keine Schlussfolgerung zieht, da müssen auch die Linken, auch die nicht religiösen Linken, immer mal wieder mit der Bergpredigt operieren. Es scheint mir wichtig zu sein. Übrigens, Frau Klöckners Plan A2 ist natürlich auch absurd. Aufnahmezentren völlig unpraktikabel. Was soll es, wenn in diesen Zentren dann tausende Flüchtlinge untergebracht werden? Das ist ja bloß eine Einladung an Rechtsradikale. Also ich glaube, so lösen wir die Probleme nicht. Menschen haben keinen Schutz, leider, wenn sie keinen eigenen Nationalstaat haben. Das ist zum Beispiel das Problem auch der Sinti und Roma. Sie sind natürlich Deutsche, sie sind Franzosen und so weiter, aber sie sind eben nicht nur das. Das ist ihr Problem. Deshalb verstehe ich auch die Kurdinnen und Kurden. Die wollen natürlich mal einen eigenen Nationalstaat, den die Türkei nicht will. Aber dann könnten sie die Kurdinnen und Kurden schützen. Und es gibt eine Gruppe, die das am besten weiß, das sind die Jüdinnen und Juden. Denn sie hatten 2000 Jahre keinen eigenen Staat und wussten immer nicht, wann gibt es ein Pogrom, wann werden sie verfolgt, wann werden sie hingerichtet und dann noch die schlimmste Ermordung hier in Deutschland. Deshalb haben sie einen Staat. Und deshalb appelliere ich an Sie, begreift doch, die Palästinenserinnen und Palästinenser brauchen endlich auch völlig gleichberechtigt einen eigenen Staat, in dem sie sich entwickeln und schützen können. Ein sicheres Israel und ein sicheres Palästina, beides. Wir haben natürlich auch die Situation, dass es ja andere Entwicklungen gibt, China. China ist ein wachsender, stiller Akteur. Die Chinesinnen und Chinesen sind nur anders als die Europäerinnen und Europäer und die Amerikanerinnen und Amerikaner. Das ist klar. Wir sind ja immer die Größten und so, und das stellen wir dann auch so dar. Amis auch. Und dann war ich bei einem Vizeminister in China und habe gesagt, nee, sie sind doch inzwischen eine Weltmacht. Sagte, nein, vielleicht eine werdende. So sind die. Aber in Wirklichkeit investieren die in Afrika, in Lateinamerika, überall und zwar mit ausbeuterischen Methoden, damit man sich da keine falschen Vorstellungen macht und ganz auf ihre Interessen konzentriert. Aber da entsteht eine Weltmacht. Sie sind der größte Gläubiger der USA. Sie haben mit dem Euro eine Menge zu tun. Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen. Die Merkel fuhr nach Peking, da war noch der vorhergehende Ministerpräsident und der sagte zu ihr, also wir möchten gerne den Euro retten. Ich dachte, ist ja wunderbar, wir auch. Dann sagte er, ja, und zwar brauchen wir den Euro, weil wir nicht nur eine Weltwährung haben wollen, nämlich den Dollar, sondern auch den Euro, weil wir dann besser so spielen können und so. Gut. Dann sagte er, deshalb haben wir uns erlaubt, 25% der Euro-Staatsanleihen aufzukaufen, also von Irland bis Deutschland. Es gibt kein anderes Land, das das könnte. Selbst wenn der Obama zu seinen Banken sagte, kauft mal 25%, das Geld haben wir gar nicht. Die Chinesen können das. Naja, sagte dann Frau Merkel, ist ja ein freier Markt, dann können wir kochen. Ne? Und dann sagt er, und wir möchten nicht, dass Griechenland ausscheidet aus dem Euro, weil wir glauben an eine Kettenreaktion, weil dann das nächste Land folgt und so weiter und dann ist der Euro tot. Da sagte Frau Merkel, naja, das gibt auch Leute, die das anders sehen, die sagen, man könnte das so machen und so machen und dann würde das vielleicht nicht passieren. Sagte der chinesische Ministerpräsident, ich weiß, dass es Leute gibt, die das anders sehen, aber ich glaube, es ist wichtig, wie wir das sehen. Und zwar, wenn Sie die 25% Staatsanleihen einfach geschlossen auf den Markt werfen, weil Sie nicht mehr an den Euro glauben, haben wir eine Währungskrise, von der wir uns selbst in 10 Jahren noch nicht erholt haben. Deshalb fuhr sie, was alle so wunderte, von Peking nach Athen. Ich schildere das nur, dass wir die Rolle Chinas nicht unterschätzen. Nur weil die still sind, heißt das nicht, dass sie nicht aktiv wirken auf ihre Art. Aber es hilft auch kein Schuldenschnitt für Griechenland. Wir brauchen eine Schuldenkonferenz für alle Euro-Länder und müssen uns darüber verständigen, wie wir mit dieser Verschuldung umgehen. Alle Staatsschulden sämtlicher EU-Länder sind niedriger als das Vermögen der Millionäre in der EU. Sie ahnen, welchen Weg es gibt. Ich will ja keinen direkten Austausch, aber doch wenigstens eine Beteiligung. Und wenn ein Land wie Griechenland von der Binnenwirtschaft lebt und du sorgst dafür, dass die Renten gekürzt werden, dass die Löhne gekürzt werden, dass die Mehrwertsteuer erhöht wird, dann sagst du, ich will, dass der Binnenkonsum zurückgeht. Dann machst du die Wirtschaft kaputt. Und wie sollen die Schulden zurückbezahlen, wenn 25% der Wirtschaftsleistung schon abgebaut worden ist? Natürlich auch die entsprechenden Steuereinnahmen. Ich muss nicht überzeugt werden, dass in Griechenland erstmal ein anständiges Katasteramt hergestellt werden muss und Steuergerechtigkeit, das ist alles richtig. Aber der ganze Weg ist einfach falsch, der im Süden gegangen worden ist. Deshalb habe ich den Begriff geprägt, den ja dann selbst die Regierung übernommen hat, wo sie machen das Gegenteil vom Marshallplan. Weil das war doch die klügste Idee des Westens in Bezug auf Deutschland nach 1945. Nach dem Ersten Weltkrieg ist Deutschland natürlich in Versailles auch tief gedemütigt worden. Das hat dann Hitler alles genutzt, nicht nur das, aber auch das hat er genutzt, etc. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie gesagt, das machen wir nicht wieder, wir bauen das Land und Europa auf mit einem Marshallkredit. Und das war doch die klügere Entscheidung. Wir brauchen einen Marshallplan für Südeuropa. Wenn wir aus der Krise herauskommen wollen, müssen wir den Süden aufbauen, nicht abbauen, wie das gegenwärtig der Fall ist. Wenn ich einer Hartz-IV-Empfängerin 10 Euro mehr gebe, kauft sie für 10 Euro mehr ein. Das heißt, die Binnenwirtschaft hast nur etwas davon, wenn du unten und bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zulegst, weil die das auch im Kaufverhalten zum Ausdruck bringen, die anderen nicht. Aber wir sind, wie gesagt, weit davon entfernt. Ich möchte auch, um Ihnen das klar zu sagen, ich meine, wir stellen ja radikale Forderungen, zum Beispiel den Spitzensteuersatz von 53%, der galt unter Kohl. Und entgegen allen Gerüchten, der war kein Linksextremist. Und um das auch mal ganz klar zu sagen. Und damals gab es ja auch noch eine Vermögenssteuer und so weiter. Und jetzt gibt es ja ein internationales Institut, das berechnet hat, der Währungsfonds, der internationale Währungsfonds, also du weißt Gott, keine linke Einrichtung, hat gesagt, wenn es in Deutschland mehr Steuergerechtigkeit gäbe, bedeutet das pro Jahr eine Mehreinnahme von 80 Milliarden Euro. Und dann kommt doch immer die Drohung, dass sie dann alle gehen. Das ist alles Quatsch, du musst das angemessen machen, du darfst natürlich nicht überziehen, das weiß ich auch. Aber ich glaube, dass wir das angemessen machen könnten und auch machen müssen, um die Dinge finanzieren zu können.
Auch zum demografischen Wandel gab Gysi noch seine Einschätzung.
Die Union weint mir immer die Ohren voll, weil tatsächlich, das ist ja wahr, jedes Jahr mehr Deutsche sterben, als geboren werden. Übrigens schon deshalb braucht man Ausländerinnen und Ausländer. Das ist mal ganz weg. Jedes Jahr werden mehr. Und dann staunt ihr immer. Dann muss ich Ihnen, der Union, als erstes erklären, was schon schwierig ist, dass Sie es handwerklich nicht verlernt haben. Wenn Sie mir das glauben, dann komme ich zum nächsten Punkt und sage Ihnen, ja, woran liegt denn das? Wenn die jungen Leute zum Beispiel befristete Arbeitsverträge bekommen, also selber gar nicht wissen, was aus ihnen in 6 Monaten wird, wie sollen sie denn dann verantwortungsbewusst Kinder in die Welt setzen? Ich muss eine Wahrheit über Männer erklären. Männer gehen nicht in schlecht bezahlte Berufe, weil Männer die Vorstellung haben, dass ihr Wert abhängt von der Höhe ihres Gehalts. So denken Frauen nicht, aber Männer. Und ich kann Ihnen den Nachweis erbringen. Am schlechtesten bezahlt in der DDR waren Putzfrauen. jämmerlich. Die stammen einfach aus, die in Rente gingen. Es kamen keine neuen, weil die Jungfrauen sind dann bescheuert für den blöden Lohn, etc. Also verkamen die öffentlichen Gebäude in Ostberlin. Daraufhin wurde, es alles kein Scherz, was ich Ihnen erzähle, wurde der VEB Putzteufel gegründet. Und der bekam Westgeld und sie konnten die ganze Technik in Westberlin einkaufen. Und dann haben sie sich entschlossen, für die DDR wirklich hohe Gehälter zu bezahlen. Haben sie auch gemacht. Und wissen Sie, was das Ergebnis war? Ich habe nie wieder eine Frau dort gesehen. Nur die Kerle. Durch alle Flure, nur die Sekretärin. Das war eine Frau, die wurde auch noch schlecht bezahlt. Und deshalb sage ich Ihnen, auch wir Männer müssen endlich begreifen, es geht nicht nur um gleicher Lohn für gleiche Arbeit, es geht endlich auch um gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Und die OP-Schwester leistet eine harte Arbeit wie der Schweißer. Beide sollen gut verdienen und nicht nur er und sie nicht. Das muss geändert werden. Schnellstens. Und wenn wir das ändern, gibt es noch einen Vorteil, dass dann die Männer auch in den Beruf gehen. Und das ist wiederum wichtig, weil ich nämlich möchte, auch bei Kindertagesstätten, es wäre gut, wenn es so halbe-halbe wäre. Zur Hälfte Frauen, zur Hälfte Männer. Das müssen wir erreichen. Ist auch für die Kinder besser. Deshalb ist es auch wichtig, diesen Weg zu gehen. Es muss darüber hinaus eine gewaltige Subvention geben. Für Kunst und Kultur. Für Bücher. Für Schallplatten. Für CD. Für Konzerte. Für Oper. Für Theater. Und ich sage Ihnen auch, warum. Ich möchte, dass das dritte Kind der alleinerziehenden Hartz-IV-Empfängerin die neunte von Beethoven, wenn sie will, im Original hören kann und nicht nur zerquetscht über den Computer. Das müssen wir ermöglichen. Das ist der Zugang zu Kunst, Kultur und Bildung.
Neben aller Kritik macht er auch Hoffnung und wies auf die jüngsten internationalen Wahlerfolge der linken Parteien hin.
Jetzt habe ich von lauter Krisen gesprochen, war alles so pessimistisch. Aber es gibt ja auch gute Zeichen. Egal, wie schwach Griechenland im Vergleich zu den anderen war. Die Leute haben eben doch links gewählt. Die Leute haben in Portugal links gewählt. Die Leute haben in Spanien links gewählt. Das müssen wir auch sehen. Und in Kanada ist was passiert. Man beschäftigt sich zu wenig damit. Aber der Wahlsieg von Justin Trudeau und seiner linksliberalen Partei, wissen Sie, was da passiert ist? Die machen jetzt Investitionen in Bildung, in Sozialsysteme, in Sozialstrukturen. Dafür macht er auch höhere Schulden und eine höhere Besteuerung der Reichen. Und die verlassen gar nicht Kanada alle, wie das immer erzählt worden ist. Er will, dass das Freihandelsabkommen CETA neu verhandelt wird. Kanada fordert das plötzlich. Das ist ja eine richtige Chance für uns, muss man sagen. Zumal Sie nämlich festgestellt haben, dass Sie von US-Konzernen verklagt werden wegen des Investitionsschutzes, den Sie sich logischerweise nicht leisten können. Und dann ist das Kabinett streng quotiert. Die Hälfte Frau, die Hälfte Männer. Aber auch multikulturell. Eine Frau ist ein ehemaliger Flüchtling aus Afghanistan. Die ist jetzt in Kanada Ministerin. Das ist ja in Deutschland noch undenkbar. Ich will es bloß mal sagen. Und 4 Minister gehörten den 6 an, also wenn man so will, den Ureinwohnern. Auch das ist völlig neu. Also ich will doch bloß sagen, nicht sich vom Pessimismus treiben lassen. Ich bin sowieso ein Zweckoptimist. Deshalb habe ich ja das vorhin auch zu Obama und Putin gesagt, dass ich da optimistisch bin. Und nun muss ich noch was zu Baden-Württemberg sagen. Also, ja Moment. Also, Baden-Württemberg ist für Änderungen gut. Das war mal die Hochburg der FDP, das muss nicht so bleiben. Zweitens, wie Sie auch immer zu Ihrem Ministerpräsidenten stehen, es war dennoch der erste grüne Ministerpräsident in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und es war auch das erste Mal, dass die SPD Juniorpartner der Grünen wird in einer Regierung. Also Baden-Württemberg ist doch für Überraschung gut und ich muss Ihnen sagen, das wäre langweilig, wenn das alles so bliebe. Es gibt eine Chance, dass Sie in alle Zeitungen kommen. Erstens doch verhindern, dass die AfD reinkommt, die brauchen wir überhaupt nicht in Baden-Württemberg. Und zweitens dafür sorgen, dass die Linke Landtagsfraktion wird. Was glauben Sie, wie das Baden-Württemberg international aufwertet? Ich verspreche Ihnen das, ich werde das überall erzählen. Dankeschön.
Als Dank bekam Gysi noch ein schwäbisch-kulinarisches Apparätle geschenkt.
Und dann natürlich weiß ich doch, dass du ja auch gerne kochst und sehr versiert bist und auch in einem Single-Haushalt lebst. Und der muss ja noch aufgestockt werden. Und deshalb bekommst du hier einen Spätzle-Shaker von uns. Und komm bald wieder nach Tübingen. Vielen herzlichen Dank.
Meine Damen und Herren, ich bin erst dabei, kochen zu lernen, aber dafür kann ich das natürlich sehr gut gebrauchen. Zweitens stelle ich fest, je älter ich werde, desto öfter kriege ich Alkohol. Muss ich auch mal drüber nachdenken.
Die Stimmung im Publikum war ausgelassen, was bestimmt auch an dem unterhaltsamen Redner gelegen hat.